Diese Woche sehen wir, dass der Kapitalmarkt schwach ist. Ja, warum? Ja, einfach, weil der Kapitalmarkt schwach ist.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Es ist sehr oft schwer, Entwicklungen an den Märkten irgendwo zuzuordnen. Und wir suchen permanent nach einer Erklärung. Aber es gibt in der Tat Phasen, so wie jetzt, vor allem vor einer so wichtigen Sitzung wie die EZB-Sitzung am Donnerstag und Jay Powells Rede auch am Donnerstag. Davor passiert nicht sehr viel an den Märkten, sehr dünne Umsätze und es wird abgewartet, was tatsächlich jetzt kurzfristig tatsächlich kommt. Der Kapitalmarkt möchte nach den letzten Reden von Jay Powell eher eine Abkühlung sehen. Die Inflationszahlen zeigen, dass die Disinflation langsam deutlich an Fahrt gewinnt. Und normalerweise wäre das ja eine ideale Voraussetzung, damit man sagen kann, die Wirtschaft ist gesund, wenn die Inflation zurückläuft. Die amerikanische Notenbank bereits auf einem höheren Zinsniveau ist. Vielleicht ein oder zwei Zinsschritte noch erwartet werden. Normal wäre das eine Mengenlage für gute Stimmung. Aber aktuell möchte der Kapitalmarkt eher Abkühlung sehen. Die Zahlen, die jetzt so durchsickern, zeigen aber, dass die amerikanische Wirtschaft sehr, sehr robust ist, sehr stark ist. Von Abkühlung bis jetzt noch sehr wenig zu sehen. Und das freut deswegen den Kapitalmarkt nicht, weil die Rede von Jay Powell klar eine Aussage beinhaltet hat. Wir wollen Abkühlung sehen, ansonsten wird die hohe Zinsphase deutlich länger dauern, als das manche derzeit erhoffen. Und in dieser paradoxen Situation steckt im Moment der Kapitalmarkt. Wenn wir uns das näher anschauen, dann haben wir in den vergangenen Monaten, also im ersten Halbjahr 2022, hatten wir laut den Zahlen eine technische Rezession in Amerika. Und zur gleichen Zeit sind so viele Jobs neu geschaffen worden, wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Allein in den vergangenen drei Monaten 1,9 Millionen zusätzliche Jobs. Die Wirtschaft wächst und die Hauptfrage wird jetzt sein, die Berichtssaison wird demnächst auch wieder beginnen. Wie schauen die Unternehmensgewinne aus und wie groß, wie hoch ist der sogenannte Margendruck bei den Unternehmen? Weil auch wenn die Wirtschaft zeigt, dass die Umsätze dementsprechend hoch sind und die Zahlen gut sind, die Frage ist, wie schauen die Margen aus? Um welchen Preis muss die Wirtschaft diese derzeitigen Umsätze einkaufen? Und einige große Investmenthäuser gehen im Moment davon aus, dass es sehr starke Gewinnrevidierungen geben wird. Und warum ist das so wichtig? Ja, an der Börse gibt es diese Kennzahl KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, wird angeschaut, um das Wievielfache des aktuellen Gewinns wird ein Unternehmen gehandelt. Und wenn die Gewinne zurückgehen, dann explodieren diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf dem jetzigen Kursniveau. Warum? Die Kurse sind jetzt aktuell, sagen wir, bei 100. Die Gewinne der Unternehmer wären jetzt bei 20. Dann wäre das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5. Wenn die Gewinne der Unternehmen jetzt aber sehr stark schrumpfen, von 20 sagen wir beispielhaft zurückgehen auf 5, dann explodiert bei gleichbleibendem Kurs das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 auf 20. Das wäre möglicherweise zu hoch für eine bestimmte Industriesparte. Was passiert dann? dann kommen die Kurse zurück. Das heißt, die Kurse müssen dann wieder auf ein Niveau fallen, damit das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis auch bei niedrigeren Margen und Gewinnen der Unternehmen wieder bei 5 ist. Und das ist das, was derzeit die Verunsicherung auslöst. Es ist spannend, weil immer wieder neue Themen auftauchen, die vom Kapitalmarkt betrachtet werden. Zuerst war die Frage, was ist tatsächlich mit der Inflation? Und denken wir nur hinein. Vor einem Jahr hat die amerikanische Notenbank noch gesagt, dass die Inflation transitory ist, also übergangsweise. Aus heutiger Sicht ganz klar ein Fehler. Und ich stelle mir jetzt die Frage, die Rede von Jay Powell letzte Woche, und er formuliert sehr scharf und der Kapitalmarkt nimmt 1:1 alles, was er gesagt hat, ernst. Und hat Panik davor, dass die Zinsen zu lange hoch oben bleiben werden und dass die Wirtschaft nicht schnell genug von sich aus abkühlt. Die Frage ist, warum glaubt der Kapitalmarkt jetzt dem Jay Powell mehr? Wenn wir die Aussagen vor einem Jahr anschauen, dann ist das ganz klar ein Fehler gewesen, zu sagen transitory. Warum soll er jetzt recht haben? Diesen Pessimismus, den wir derzeit in den Märkten haben, hat der Jay Powell mit seiner Rede herbeigeredet. Wir haben aktuell negative Stimmungslagen wie Ende Mai, Anfang Juni. Und da sehen wir, die Rahmenparameter haben sich gar nicht verändert, aber es genügt, wenn nur die Stimmungslage, das Mentale, das, was sich abspielt, zwischen den Ohren sich ändert, fühlt man sich schon schlechter, aber die Grundthemen, die haben sich nicht geändert. Die sind im Mai gleich gewesen wie Anfang August oder Ende Juli, wo die Stimmungslage sehr, sehr positiv war und sind gleich wie jetzt, nachdem der Kapitalmarkt deutlich mehr Negatives eingepreist hat. Wir müssen auch positive Dinge an den Märkten suchen und eine positive Geschichte ist durchaus, auch im Zusammenhang mit Russland und mit Putins Spiel mit dem Gashahn. Es ist so, dass wenn jetzt Russland, und das ist so gekommen, naja, wenn Putin jetzt nicht nach Europa Gas verkaufen kann, dann verkauft das einfach nach Asien. Das Spannende ist, wenn er mehr Gas nach Asien verkauft, dann sinkt der Ölpreis an den internationalen Märkten. Warum? Erstens, er verkauft es billiger nach Asien, als er es derzeit nach Europa verkauft. Und wenn Asien von Russland Öl kauft oder Energie kauft, Gas kauft, dann müssen die Asiaten an den internationalen Märkten weniger nachfragen. Weniger Nachfrage heißt, da sinkt der Preis auch. Und im Dollarraum sinkt der Benzinpreis, der Ölpreis laufend. Wir sind mittlerweile bei minus 40% zu den Peaks. Übrigens auch die Transportkosten sinken sehr stark. Die Ocean Transport Costs sind mittlerweile bei minus 60% zu den Spitzen, zum Zenit. Das heißt, die Tendenz zu disinflationären Entwicklungen ist global ganz klar gegeben. Und da gibt es eine Zahl, das ist die sogenannte Price is Paid Ratio. Das heißt, wie viel müssen die Unternehmen für Rohstoffe, Rohware bezahlen, damit sie ihre Produktionen aufrechthalten. Das ist also nicht der Endkonsument, sondern das sind die Unternehmen, damit sie dann ihre Dienstleistungen und Produkte herstellen können. Und diese Price is Paid Ratio, Kennzahl ist fallend. Wenn die Inflation im gleichen Tempo fällt, weil das ist auch sowas wie ein Vorindikator, das ist ein Vorläufer und danach folgt die Inflation. Wenn die Inflation ähnlich wie in der Vergangenheit diesem Strickmuster folgen würde, dann hätten wir in 4 bis 5 Monaten 2 bis 3% Inflation. Also das ist eine Zahl, die auch verfolgt werden kann. Und würde darauf hinweisen, dass der Druck bei der amerikanischen Notenbank nicht ewig aufrecht bleibt, sondern hier rausgehen kann. Und vor einigen Tagen habe ich in einem Podcast schon darüber gesprochen, dass die Frage, die jetzt beginnen wird und immer stärker sein wird, ist, wenn die disinflationäre Tendenz eintritt und die Preise nicht mehr so dynamisch steigen, wird die nächste Frage sein, wie schnell fallen dann die Preise, die aus der Inflation sehr hoch gegangen sind und mit welcher Dynamik und wo ist die Bodenbildung? Es taucht dann die Frage auf, in der aktuellen Situation natürlich wirkt es etwas pervers, dass möglicherweise aus der extremen Inflation wie in eine Deflation fallen, weil eben im Hintergrund Schritte gesetzt wurden wie hohe Zinsschritte von den Notenbanken. Das wirkt die Wirtschaft ab. Im Immobiliensegment geht die Luft raus. Durch die Veränderung der Finanzierungsrichtlinien bei Immobilien ist nochmal Druck im Markt. Also es gibt viele Parameter, die auch hier darauf hindeuten könnten, dass nicht ewig die Inflation so hoch bleibt. Der Energiebedarf ist insgesamt international auch zurückgegangen, speziell weil China wirtschaftlich nicht mehr so stark unterwegs ist wie bis jetzt. Werden weder voraus so viel Energie eingekauft wie früher, noch wird im Moment so viel Energie verbraucht. Damit sinkt die Nachfrage. Wenn die Nachfrage sinkt, sinken wieder die Preise. Eine gute Nachricht aus Westeuropa, speziell Deutschland, hat laut Untersuchungen jetzt, bevor der Putin den Gashahn abgedreht hat, nur noch 10% seines Tages- und Wochenbedarfs an Gas aus russischem Gas bezogen. Vor dem Ausbruch des Angriffskrieges gegen die Ukraine war Deutschland bei 50%. Das heißt, es ist auch schon in dieser Phase einiges passiert und es ist ganz wichtig, dass diese Umstellungsprozesse weitergehen. Das ist das, was natürlich jetzt dem Putin nicht besonders gefällt, weil er Einfluss verliert. Und wenn wir nur überlegen, wo einflusstechnisch Putin noch vor einigen Jahren auf Europa gesehen war und wo er jetzt ist, ist er ganz weit weg. Gut, wenn wir seine Idee anschauen über Großrussland und imperialistische Gedanken, dann beschleunigt er für mich Vollgas genau in die Vergangenheit, von der ich so oft gesprochen habe, wenn es im Zusammenhang mit Putin oder mit Russland Fragestellungen gibt. In vielen europäischen Ländern gibt es jetzt Fangschirme, die aufgebaut werden, speziell für den internationalen Stromnetz. Hier in Österreich haben wir gesehen, dass mit der Wien Energie eine Thematik aufgetaucht ist, die so in dieser Form der normale Private gar nicht gekannt hat, dass es also hier internationale Strombörsen gibt, an denen Energie gehandelt wird. Und da wird recht viel Kapital gearbeitet. Natürlich, wenn so brutale Ausschläge und Preisschwankungen passieren, wie wir es jetzt sehen, dann sind hier manche Unternehmen überfordert und da braucht es gar nicht sehr großartige spekulative Ideen und Ansätze im Hintergrund zu geben. Sind die Liquiditätsverpflichtungen sehr hoch und manche Unternehmen können das gar nicht stemmen. Und solche Fangschirme hat es bis jetzt in vielen Ländern nicht gegeben. Die aktuelle Preisentwicklung wird durchaus von einzelnen Unternehmen dafür verwendet, damit sie solche Fangschirme oder Schutzschirme jetzt bekommen. Und ich denke, dass damit auch die hier in Österreich die Wien-Energiediskussion innerhalb der nächsten paar Tage dann auch eher erledigt sein wird und wir dann nicht mehr sehr viel diskutieren werden. Was traurig ist, und das ist als eine Nachricht rausgesickert, wir haben in der vergangenen Woche über Bed Bath & Beyond, ein amerikanisches Unternehmen, gesprochen. Dort gab es Spekulationsentwicklungen, weil das Unternehmen an sich nicht besonders gut aufgestellt ist, ein sogenanntes Meme-Unternehmen ist. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, hat aber trotzdem an den Kapitalanlagemärkten sich Geld besorgen können und speziell die Reddit-Boards und die Social Media versammelten Privatinvestoren haben die Aktie hochgekauft, um dann wieder abstürzen zu lassen und der Finanzvorstand hat Selbstmord begangen. Man weiß natürlich nicht warum, aber es ist sehr, sehr traurig, dass ein Finanzvorstand von gerade so einem Unternehmen, das so in der Aufmerksamkeit war, warum er auch immer so unter Druck steht, dass er Selbstmord begeht. Wir wissen die Hintergründe noch nicht, aber alleine in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, wie ich das gestern gelesen habe, war ich nicht besonders erfreut. Ja, und diese Woche kommt jetzt die Notenbank-Geschichte. Christine Lagarde, ähnlich wie Jay Powell, haben sich ein wenig jetzt hineingeredet in die Geschichte, dass sie die Inflationsbekämpfer sein werden. Das ist ein wenig dem Druck der Öffentlichkeit und dem Populisten nachgeben, dass die Notenbanken so als große weiße Ritter auftreten und sagen, ja, wir werden die Inflation besiegen. Viele Faktoren, die die Inflation nach oben treiben, sind nicht kurzfristig im Handlungsbereich der Notenbanken. Damit die Notenbanker überhaupt handlungsfähig sind und eine Wirkung entfalten können, muss man leider sagen, müssen sie die Wirtschaft abwürgen. Sie müssen die Wirtschaft in eine Rezession treiben und erst dann würden die Maßnahmen der Notenbank inflationäre Auswirkungen haben. Es ist nur die Frage, wie viel Nebenschäden mit dieser Gangart angerichtet werden. Aber es ist völlig egal. Also wenn jetzt die Christine Lagarde möglicherweise um 0,75% die Zinsen hebt, so what? Das ist keine Überraschung mehr. Die Zahlen würden zwar rechtfertigen, dass sie deutlich weniger nimmt, aber damit sie alleine schon an Glaubwürdigkeit gewinnt, weil sie das so lautstark verkündet hat und mehrere Bankdirektoren, wird das vermutlich kommen. Okay, soll es kommen. Der Markt hat das schon eingepreist und ähnlich auch bei der amerikanischen Notenbank, bei der Fed. Dort ist das eigentlich auch schon so weit eingepreist, dass es eine dementsprechende Zinserhöhung geben wird. Das Spannende und gleichzeitig das Schwierige an der jetzigen Situation ist, dass die Notenbanker an den Grundlagen unseres Finanzsystems rumschrauben. Sie werkeln an den Grundlagen der Preisbildung bei Aktien und bei Anleihen. Und deswegen tut sich der Kapitalmarkt derzeit damit so schwer, diese Aktionen richtig zuzuordnen, weil die zur Verfügung gestellte Liquidität, niedrige Zinspolitik hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten, kann man sagen, die Preisbildung beeinflusst. Und im Moment schaut es so aus, zumindest aus der Kommunikation, dass sie das umwerfen wollen. Und da werden wir noch sehen, ob sie das tatsächlich durchziehen und noch einmal, ob sie jetzt mehr Recht haben als vor einem Jahr, weil vor einem Jahr haben beide gesagt, sowohl Christine Lagarde als auch Jay Powell, die Inflation ist transitory. Und heute habe ich zum Schluss einen Zitat. Ich habe Warren Buffett und Charlie Munger sind ja meine Lieblinge und ich lese ihre Bücher und da fallen immer wieder mir Zitate, die sie zum Kapitalmarkt haben, auf. Und es gibt einige Zitate, die berühmt sind und bekannt sind und alle kennen die, aber mir fallen immer wieder Zitate in die Hand, die nicht jeder so kennt. Und gerade im Zusammenhang mit kleineren Unternehmen, mit Startups, mit neuen Ideen, die daherkommen, ist ein Zitat von Warren Buffett sehr, sehr gut und sehr wichtig, der irgendwann gesagt hat, mit schlechten Leuten macht man keine guten Geschäfte. Und es klingt hart und es ist sehr wichtig, wenn immer wieder Personen kommen und sagen, ja, Herr Nosch, da ist eine gute Idee und die gehört umgesetzt, wo ich dann vielleicht zu ernüchternd oft sage, dass es zu viele Ideen in dieser Welt gibt. Die Hauptfrage ist immer, wer wird das umsetzen? Wie schaut das mentale Mindset der Akteure aus? Wer wirkt mit? Wer wird die Geschichte verwirklichen? Wer wird das umsetzen? Wer wird Vertrieb in die Hand nehmen? Die Menschen sind entscheidend, nicht die Ideen. Wer wird den Job machen? Und wenn also jemand immer wieder gerade bei Großanlegern, die tappen ganz gern in die Falle hinein, weil da die begeisterten jungen Startups kommen und fantastische Ideen erzählen. Okay, die Idee ist eins, schauen Sie sich die Menschen an, schauen Sie denen in die Augen, schauen Sie sich die Hände an, ob die tatsächlich Schwielen an den Händen haben, weil am Ende des Tages bleibt eins, Ärmel hochkrempeln und einfach die Arbeit machen. Und dafür braucht man immer gute Leute. Mit diesen Gedanken auch heute wieder einen erfolgreichen Tag. Liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.